haben Elisa Bertuzzo am Telefon und die hat geforscht in Dakar über das Alltagsleben mit dem Blick von Henri Lefebvre's Theorie der Produktion von Raum. Für diejenigen, die nicht wissen, wer sich hinter dem Namen Henri Lefebvre verbirgt, er ist ein französischer Marxist, Soziologe und Philosoph gewesen, ist 1991 gestorben und hat sich bis Anfang der 80er Jahre sehr intensiv sowohl mit der Rolle des Alltagslebens als auch mit der zunehmenden Urbanisierung wie auch der Produktion von Raum beschäftigt. Fokus dabei war nicht wie sonst vielleicht bei Marxisten das Üblichere gewesen wäre, die Arbeit als zentralen Aspekt der Untersuchung zu stellen, sondern das Handeln, den Alltag. Das war das, mit dem er sich auseinandergesetzt hat. Und wie jetzt gerade in einem recht frisch erschienenen Buch Matthias Fernand Guelf, heißt er, glaube ich, schreibt, der fasst Lefebvres Werk so zusammen oder Denken so zusammen, dass er sagt, Stadt hat Lefebvre als eine Art Oeuvre gesehen, als einen Ausdruck menschlicher Kreativität und dass die Frage der Menschheit eigentlich eine Frage der Stadt ist. Also die Fragen der Menschheit sind die Fragen der Stadt. Und er hat deswegen die Rolle des Alltagslebens oder die Rolle des Alltagslebens war in den Untersuchungen von Henri Lefebvre sehr zentral. Insofern ist da auch das Fazit gewesen, es sind die Menschen, die die Stadt hervorbringen, es sind die sozialen Praxen, die sozialen Praktiken, die den Raum, den sozialen Raum und die Stadt hervorbringen. Und das war auch, soweit ich es gelesen habe, der Fokus von dir, Elisa.
Ja, absolut.
In deiner Arbeit in Dakar, die 2005, so wie ich es im Kopf habe, angefangen hat und die jetzt gemündet ist im Ende vergangenen Jahres in der im Abschließen deiner Dissertation und in dem Veröffentlichen des Buches Fragmented Dakar, Analyzing Everyday Life with Henri Lefebvre's Theory of Production of Space. Erschienen ist das Buch im Franz Steiner Verlag im Bereich Geografie in der sozialgeografischen Bibliothek. Das, was mich interessiert, ist, was war eigentlich der Anlass? Was hat dich interessiert? Wie bist du auf dieses Thema gekommen, dir Bangladesch und speziell Dakar anzugucken?
Ich war aus anderen Gründen, beruflichen Gründen, in Dakar damals in 2005 gelandet, ziemlich unvorbereitet auf das, was mich erwartete. Und innerhalb 4 Monate konnte ich mir einige Aspekte, einige Orte, einige Teile der Stadt anschauen und die Fragen, die diese Stadt in mir einfach hervorrief, waren so dringlich und so schwierig zu antworten, dass ich einfach angefangen habe, darüber nachzudenken und an eine Doktorarbeit zu sozusagen werkeln. Dakar war und ist eine Stadt, die als eine der schnellsten, der am schnellsten wachsenden Städte in der Welt und in einem Kontext des Südens, also von Entwicklungsland, eine Stadt, die mit extremen konzeptuellen, aber auch natürlich praktischen Herausforderungen konfrontiert. Ich fand mich konfrontiert mit 60% von Migranten an der städtischen Bevölkerung. Diese Migranten kommen oft, weil sie ihr Land verloren haben, wegen Naturkatastrophen oder auch nicht Flusserosion, die einfach natürlich, also ein natürlicher Prozess ist in diesem Ganges-Delta. Einfach dann landlos waren und keine andere Auswahl hatten, als in die Stadt zu migrieren und dort informelle Jobs anzunehmen und sich natürlich ganz oft in informellen Siedlungen anzusiedeln. Ich war konfrontiert mit Informalität, mit Illegalität, mit einem sehr, sehr hohen Grad von Korruption, mit der Schwierigkeit der Planung oder mit einem Zustand der eigentlich Nichtplanung und vielleicht auch nicht Planbarkeit von mir benannt wurde. Und natürlich mit Armut, also mit städtischer Armut und natürlich auch nicht nur die Armut der Menschen, auch eine infrastrukturelle Armut, eine Armut auch der Stadt, also in Bezug auf die Mittel, die diese Stadt investieren kann, in die eigene Infrastruktur. Und alle diese Themen haben einfach unheimlich mich fasziniert, besorgt natürlich auch und dann sind in die Arbeit einfach eingeflossen. Und aufgrund von dieser Komplexität hat mir irgendwann, und da muss ich sagen, obwohl ich eine Soziologin bin, bin ich an die Arbeit sehr anthropologisch oder ethnologisch, auf jeden Fall empirisch angegangen. Das heißt, ich habe mich nicht vor dem Anfang der Arbeit oder sogar vor dem Vollzug der empirischen Arbeit so sehr beschäftigt mit einer Theorie, die auch decken oder unterstützen konnte, was ich mir angeschaut hatte, sondern das kam eben nach diesen 8 oder 9 Monaten Feldforschung, die ich in Dhaka verbracht hatte. Und da bot sich mir Henri Lefebvre's Theorie einfach am besten, weil sie nicht nur eben den Raum im Fokus hatte, der auch mein Fokus geworden war, sondern auch die Idee mit Produktion eines Prozesses, also das heißt, Raum ist nicht partout da, es wird produziert und diese Produktion weist auf historische oder auf zeitliche Vorgänge. Und das hat mir ermöglicht, eben Raum und das Handeln im Raum auch in einem historischen und zeitlichen Kontext anzusiedeln, anzuschauen und damit auch zu politisieren. Das war dann ein großes Anliegen für meine Arbeit. Deswegen war Lefebvre einfach sehr, sehr gut und seine Theorie insbesondere in der Produktion des Raumes, die eben also das Resultat war von vielen Jahren Auseinandersetzung mit Handeln und mit Alltagsleben. Sie war einfach perfekt passend mit den Themen oder auch mit den Forschungszielen, die ich mir vorgenommen hatte.
Du hattest ja gerade erwähnt, es gibt also das, was an Dhaka sehr sichtbar war, war, dass es sowohl ein großes Wachstum gibt, als auch viel Migration, so steht es in deinem Buch, vom Land in die Stadt aus den verschiedenen Gründen, bessere Chancen auch zu haben als Bewohnerin von Stadt, als Landbewohnerin. Und auf der anderen Seite hast du dann gesagt, die These eigentlich aufgestellt hast, es gibt so eine Nichtplanbarkeit von Stadt. Das ist aber ja nicht der Fokus, mit dem du drauf geguckt hast, sondern dein Fokus war schon, sich das Handeln, das Alltagshandeln der Bewohnerinnen, vor allem der in die Stadt migrierten Bewohnerinnen und Bewohner anzugucken. Wie, weil du, weil das die Idee, entlese ich in deinem Buch, war, nicht mit einem eurozentristischen Blick auf Dakar zu gucken und auf das Alltagsleben dort. Wie hat das stattgefunden? Wie hast du dich eingelebt? Wie hast du die Studie gemacht? Wie funktionierte das? Den eurozentristischen Blick, den sowohl du als auch Lefebvre hat, ja, rauszufinden und rauszuholen.
Ja, ich halte das nach wie vor auch jetzt im Zuge meiner weiteren Arbeit die größte Leistung und auch die größte Herausforderung, wenn man in diesen Kontexten arbeitet. Ich habe mir also, um das den ersten Teil deiner Frage zu antworten, ich habe mich nicht auf die Planung und auch nicht auf das Wachstum oder warum die Stadt wächst konzentriert. Erstens, weil ich keine Planerin bin und weil ich nicht sehr überzeugt oder nicht voll überzeugt bin von eben der Planbarkeit dieser Städte. Und andererseits, weil Studien über das Wachstum der Stadt teilweise schon vorlagen und überhaupt auch noch am Laufen waren. Ich dachte, was fehlte, was wirklich schmerzhaft fehlte aus meiner Perspektive, sowohl lokal als auch international, war ein Blick auf den Alltag und auf das, was mir schien, relevanter zu sein für vielleicht nicht die Planung dieser Städte, sondern für das Leben in dieser Städte. Und deswegen kam eben der Fokus auf Handeln. Und ich habe damals gedacht, würde ich auch heute vertreten, wenn man sich auf Handeln konzentriert, wenn man also darauf angewiesen ist, zu beobachten und vielleicht erstmal auch nicht interpretieren, sondern überhaupt aufnehmen, löst man sich ein bisschen von bestimmten Vorurteilen und das Sammeln von Handeln, das Sammeln von Praktiken von verschiedensten Menschen in der Stadt hat mir versprochen, eben sowas leisten oder zu können und sowas anbieten zu können. Was ich am Anfang gemacht habe, war, mich auseinanderzusetzen mit dem Bild, eben, was sind die Vorurteile oder was ist dieser eurozentrische Blick auf Städte. Ein großer Teil meiner Arbeit vor der empirischen Forschung bestand darin, den Begriff öffentlichen Raum zu dekonstruieren. Und zwar habe ich gesehen, wenn ich mich an Dhaka annähere mit der Erwartung, dass es eine Diskussion, eine öffentliche Debatte geben müsste über öffentlichen Raum, werde ich wahrscheinlich alles verfehlen. Es gab diese Diskussion nicht und obwohl es mir unmöglich schien, dass es die nicht gab, musste ich es einfach akzeptieren und ich musste vielleicht mich auseinandersetzen, das habe ich dann gemacht, mit der Frage, was ist öffentlicher Raum, was haben wir in Europa damit verbracht und wie soll er eigentlich dekonstruiert werden, um einfach an Raum sich anzunähern in Dhaka. Und ich habe den sozusagen dekonstruiert, insofern als dass ich eine kleine Begriffsgeschichte oder eine kleine Kulturgeschichte der Begriffe oder der überhaupt der Definitionen von öffentlichem Raum, die sich sozusagen seit Simmel angesammelt haben in den Sozialwissenschaften. Und damit habe ich mich dann an meine empirische Forschung rangemacht. Das heißt, aufgrund dieser gesteigerten Aufmerksamkeit oder diesem Bewusstsein für die Übersetzung oder für die Notwendigkeit einer Übersetzung oder überhaupt auch eines Weglassens auch oder eines Dekonstruierens des Begriffes öffentlichen Raum, habe ich einfach dann angefangen zu beobachten, zu schauen, zu fragen, wie Raum benutzt wird. Und ich habe offen gelassen, ob das schon Funktionen und Praktiken sind, die dem Begriff öffentlichen Raum zugeordnet werden können oder nicht. Und wie es sozusagen vonstatten ging, ich habe meine Promotionsarbeit an der Technischen Universität in Berlin geschrieben. Das heißt, ich wurde inspiriert, angeregt, mir nicht nur soziologische Aspekte des Lebens in Dhaka anzuschauen, sondern eben auch die Planungsaspekte. Deswegen war ein Teil natürlich eine Studie, nicht nur eben der Versuche der Planung, auch der Masterpläne, die eben in beiden Fällen, also es gab zwei Masterpläne für Dhaka, eins in 59 und eins in 95, von ausländischen Büros gemacht. Und das war auch natürlich wieder eine Vergegenwärtigung dieses Aufoktroierens europäischer Erwartungen anstatt auf Städte, die nicht europäisch sind und auch eine andere Entwicklungsgeschichte haben und Hintergründe haben. Und dann, was das Spannendste war, waren Interviews mit 100 Bewohner von Dhaka und teilnehmende Beobachtung. Die Interviews habe ich so organisiert, dass ich mir eine Palette von Leuten ausgesucht habe, die ich normalerweise im Offenen getroffen habe, sei es auf dem Markt oder in ihren Hütten, wenn es um Bewohner von Slums ging oder einfach an der Haltestelle von dem Bus oder an ihren Arbeitsorten, die eben sehr, sehr viel draußen sind. Und die habe ich dann gebeten, mit mir sich zu unterhalten. Also die Interviews habe ich nicht alleine geführt, sondern weil ich die Sprache Bengali langsam mir angeeignet habe. Zur Sicherheit habe ich auch immer einen Freund, einen Assistenten mit mir gehabt. Wir haben diese Interviews geführt. Immer ging es vielleicht um 2 Stunden, dass man sich unterhalten hat. Im Endeffekt war das Ziel, nicht mehr Interviews in dem Sinne Frage-Antwort zu haben, sondern auch Gespräche anzufangen. Und dabei war es mir ein Anliegen und deswegen war die Hilfe des Assistenten auch wichtig, zu beobachten, was drumherum passiert, während wir 2 Stunden einfach uns auf der Straße oder am Straßenrand unterhalten. Das war sozusagen das eine. Die Frage betrafen sowohl die Repräsentationen über Stadt als auch die Repräsentationen von Raum. Ich habe sozusagen zweispurig gearbeitet, einmal mit Erwartungen oder mit dem, was ich dachte, es könnte vielleicht Erwartungen geben an die Stadt, und mit Repräsentationen von Raum, also wie wird Raum überhaupt konzeptualisiert, gibt es gerade weil so ein großer Anteil von Bewohnern von Dhaka nicht urban sind, sondern in dem Sinne eingewandert oder immigriert sind und mit sich rurales Verhalten bringen, rurale Vorstellungen, auch Rhythmen mit sich bringen. Also da habe ich sozusagen versucht, da reinzugehen. Das andere war die teilnehmende Beobachtung. Also diese Interviews waren sozusagen die Vorstufe, sowohl aus einem praktischen Blickwinkel, dass ich erst im Laufe der Arbeit so fit mit der Sprache geworden war, dass ich irgendwann auch sagen konnte, ich wohne jetzt ohne Assistenten einfach bei Menschen und unterhalte und halte mich mit ihnen auf in ihren Wohn- und Arbeitsorte intensiv oder intensiver als während eines Interviews. Und gleichzeitig auch, weil die Interviews eine gute Basis gebracht oder gebildet hatten, um auf jeden Fall auch zu wissen, auf was ich mich konzentrieren könnte oder eine bestimmte Aufmerksamkeit für bestimmte Nutzungen, für bestimmte Praktiken dann auch parat zu haben. Und die teilnehmende Beobachtung, die bestand grundsätzlich in normalerweise eine Woche oder vielleicht 10 Tage Aufenthalt bei einer Familie oder bei einem Menschen, bei jemandem, zu dem ich ein bisschen Vertrauen aufgebaut hatte und der bereit gewesen ist, mich überhaupt zu empfangen und auch zu natürlich helfen. Und abgesehen von einem Fall, ein Fall war ein Festival, Lefebvre selbst, entdeckte ich später sozusagen, aber es hatte sich im Laufe der Arbeit auch ergeben, welche Bedeutung Festivals für die Stadt, für die Stadtbewohner haben. Deswegen hatte ich entschieden, auch einem Festival, also über 2 Tage, beizustehen oder zu verfolgen. Und das ist ein sozusagen Kapitel oder Unterkapitel der teilnehmenden Beobachtung. Die anderen sind alle Situationen, in denen ich einfach entweder in einer informellen Siedlung, sprich Slum, gewohnt habe oder in einem Altstadtquartier oder in einem gehobeneren Wohnviertel, um eben so eine so wie möglich breite Palette von Situationen, von Lebensräumen und auch von verschiedenen Praktiken, die die Menschen in diesen verschiedenen Kontexten vollziehen, aufzunehmen.
Ich hänge, also weil du das gerade so sagtest, mit den Interviews und den teilnehmenden Beobachtungen, was für Räume werden hervorgebracht, was für Repräsentationen von Räumen waren zu beobachten oder sind im Ergebnis bei dir da rausgekommen aus der Studie, da schreibst du ja, dass zentraler Aspekt des Alltagslebens in Dhaka eben die Erwerbsarbeit war, also auch die Nutzung von Raum oder von dem, wo wir hier sagen würden, jetzt öffentlicher Raum war, um also ein Teil war eben Mobilität, um überhaupt zu den Arbeitsplätzen zu kommen, dann eben die Arbeit selber. Und das, was du herausgefunden hast, was Repräsentationen oder verschiedene Formen der Repräsentation von Räumen sind. Da hatte ich das Gefühl, schwinge ich sehr schnell wieder auf den hiesigen westeuropäischen Kontext. Du schreibst, dass es sowohl die Form gibt, Raum als Heimat wahrzunehmen, als sozialen und politischen Ort, Auch eben, weil es weil der Ort die Infrastruktur bietet, weil der Ort Dakar gesteigerte Lebenschancen bietet im Vergleich zum Herkunftsort. Also da eben der Vorteil von Stadt gegenüber dem Leben auf dem Land. Und dass er auch wahrgenommen wird oder auch konzeptionalisiert wird als Ort der Ungleichheit.
Also das ist, also ich habe erwähnt, also es interessierte mich, mich mit Repräsentationen sowohl von Raum als auch von Stadt zu beschäftigen. Deswegen, weil ich während der während der empirischen Forschung so offen wie möglich bleiben konnte und weil ich eben mit diesem ein bisschen verkrampften Sorgepunkt daran gegangen bin, dass ich eventuell Erwartungen pflege, die überhaupt nicht rechtfertigt sind, habe ich eben sowohl Stadt als auch Raum versucht zu beobachten. Deswegen, weil ich an bestimmten Beobachtungen oder überhaupt auch Kommentare von Leute, nicht mal unbedingt meine Interviewpartner, sondern auch einfach Kollegen, das Gefühl hatte, dass Dhaka eventuell auch keine Stadt unbedingt braucht zu sein. Also, dass man eventuell auch an der Grenze von dem Begriff Stadt stoßt, wenn man sich mit Dhaka beschäftigt. Einer der wichtigsten Stadtforscher Dhakas hat Dhaka als ein zu groß gewachsenes Dorf beschrieben, nicht abwertend, sondern um überhaupt aufmerksam darauf zu machen, dass ländliche Lebensformen wie auch ländliche Räume innerhalb der Stadt auf jeden Fall Platz haben. Und insofern blieb bei mir immer so eine Dialektik zwischen Raum und Stadt, auch in der Empirie. Also das, was du jetzt erwähnst, also dass die Stadt als Ort, also eben als Versprechen und auch aber als Ort der Ungleichheit, bezieht sich sehr auf die Antworten, auf diesen Teil der Frage, der sich auf die Stadt bezog. Und tatsächlich gab es die Idee, die sie alle also so einfach hervorgebracht haben oder auch betont haben, dass gerade auch in dem Kontext der Immigration in der Stadt gibt es andere Chancen. Es gibt Chancen, überhaupt zu leben, sich teilweise auch von feudalistischen Verhältnissen auf dem Land zu lösen. Man muss denken, dass in Bangladesch, anders als im Westbengalen, im benachbarten Indien, nie eine Landverteilung stattgefunden hat und daher noch große Landbesitzer, die auch Landherren sind, die immer noch sozusagen Verhältnisse unterhalten mit ihren Arbeitern, die praktisch unfreiheitlich sind, also die Arbeiter sind verpflichtet, ein Tribut zu geben und so weiter und so fort. Also viele sind nicht nur aus Landverlust in die Stadt gezogen, sondern auch aufgrund von also einfach Frustration oder überhaupt einer Unzufriedenheit mit dieser Art von Bedingungen auf dem Land. Also hat man sich auf jeden Fall die Stadt vorgestellt als ein Ort, in dem bestimmte Freiheiten gewonnen werden können und in dem ein besseres Leben erworben werden kann. Dazu tragen natürlich viele, viele mediale Bilder. Man muss sagen, dass inzwischen, wo Strom ist, auch ein Fernsehen ist. Das heißt, viele, viele Dörfer, also die meisten der Dörfer, also verfügen über mindestens ein Fernsehen. Und die Fernsehen zeigen nicht nur, eigentlich nicht so viel Bollywood-Filme, aber sehr viel Bangladesch produzierte Filme, Telenovelas. Und die Bilder der Urbanität, die da einfach vorgeschlagen werden, haben einen unheimlichen Attraktionsfaktor auf die Bevölkerung, gerade auch auf die Jüngeren. die dann auch als, wenn sie, so vor allem wenn sie Junggesellen sind, entscheiden, ihr Glück zu finden oder überhaupt Freiheit zu finden in der Stadt. Andererseits, einmal, dass man angekommen ist und dass man gewisse Jahre verbracht hat in der Stadt und es vielleicht zu wenig bringen konnte, weil es gibt natürlich viele mehr Möglichkeiten zu arbeiten, aber diese sind alle im informellen Bereich. Das heißt, es gibt keine Grundsicherung, es gibt oft auch eine extreme Ausnutzung und keinen Schutz. Und insofern findet eine Ernüchterung statt, die die andere Seite oder diese widersprüchliche Repräsentation hervorgebracht haben. Es ist ein Ort der unheimlichen Ungleichheit, weil natürlich die Kontraste zwischen dem Leben im Slum und dem nahestehenden Hochhaus einfach so sichtbar sind. Und das nicht nur, also es übersetzt sich im Alltag in der Art und Weise, wie diese Immigranten einfach behandelt werden. Also einfach, dass es partout normal ist für einen Dozenten der Uni oder einen Architekten, sie zu duzen, einfach weil sie auf der Straße leben oder arbeiten oder ihr kleinen Laden dort haben, während sie natürlich die Sie-Form benutzen müssen, aus Respekt. Diese Widersprüche mit dem Versprechen der Freiheit oder der Befreiung haben diese zweite Sicht, dieses zweite Bild geprägt, also der Ungleichheit. In Bezug auf Raum fand ich auch andere Repräsentationen und auch andere Repräsentationen ziemlich interessant. Es gab ohne Unterschied zwischen städtischen und ländlichen Interviewpartnern, also ohne Unterschied zwischen Interviewpartnern, die in Dhaka geboren waren und denen, die nach Dhaka gezogen waren, ein ziemlich ausgeprägtes Bewusstsein über diese Stadt als repräsentativ der Nation Bangladesch. Also die Rolle, die diese Hauptstadt, die historisch immer die Hauptstadt gewesen ist von der Region Bangladesch, früher Bengalen gewesen ist, ist eingeflossen in die Repräsentationen von Raum. Das heißt, man hat sich einfach Dhaka vorgestellt als ein, nicht mal eine Stadt, als ein Raum der Erinnerung, des Gedächtnisses und auch der Nationalbildung oder der Nationbildung. Das war ziemlich interessant, das wieder übersetzt sich zum Beispiel in der großen Popularität dieser Festivals, in Bezug insbesondere die Festivals, die mit Nationalfeiertagen insofern als Independence Day, Victory Day, also Festivals, die mit der Nationalwerdung oder Nationwerdung Bangladesch zu tun haben. Diese Festivals wurden auch ununterschiedlich von städtischen als auch von ländlichen, wenn wir sie so, noch so nennen wollen, Interviewpartner wahrgenommen und geehrt. Man hat bestimmte Orte in der Stadt einfach gekannt, das sind die Orte der Erinnerung, des Gedächtnisses, und man hat sie als sozusagen abstrahiert als und gesehen als Dhaka. Also Dhaka war nicht mal die Stadt, es war nicht so sehr ihre Bedeutung erwähnt worden als geschlossene Stadt, sondern als Raum, in dem eine Geschichte stattgefunden hat, die sehr wichtig ist, also eine Geschichte der Emanzipation, wie das so überhaupt von Bangladeschis gesehen wird, die sozusagen einen Zivil- oder Bürgerkrieg geführt haben, um das Recht zu haben auf die eigene Sprache, auf das eigene Land und letztendlich auch ihr eigenes Land gründen konnten in 1961. Und das andere ist dass es gleichzeitig, wenn man sie gefragt hat auf das Verhältnis zwischen diesem städtischen Raum oder zwischen Dhaka und Bangladesch, ganz klar betont wurde, nein, hier gibt es nichts, was eigentlich für Bangladesch steht. Es gibt nichts, was Bangladesch repräsentiert. Weil Bangladesch ist Reisfelder und Wasser. Und in Dhaka haben wir weder Reisfelder noch Wasser. Dhaka hatte viel Wasser und viele Kanäle, die aber jetzt alle zugeschüttet worden sind, um Wohnungen und Häuser zu bauen. Deswegen gibt es ja eigentlich nichts, was Bangladesch repräsentiert. Und dieser Widerspruch zwischen dem Wunsch, überhaupt ein Gedächtnis zu pflegen, diese Räume des Gedächtnisses überhaupt anzuerkennen und gleichzeitig andererseits der Feststellung, es gibt trotzdem kein Bezug, kein Verhältnis zwischen dieser Stadt, diesem Raum und dem restlichen Nationalraum oder dem restlichen Bangladesch, hat einfach sich immer den Ball gespielt. Also ich habe innerhalb desselben Interviews oft diese Wende erlebt. Und zwar hat es auch damit zu tun, dass man im Laufe eines Interviews natürlich überhaupt Reflexion anregt und eine Aussage kann revidiert werden. Ich bin oft sozusagen der Grund gewesen, sich überhaupt mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das hat auch natürlich wiederum zu tun damit, dass, eine Stadtdebatte oder überhaupt eine öffentliche Meinung über Dhaka als Stadt nicht allgegenwärtig geführt ist. Also es gibt natürlich eine auf der Ebene der Unis, der Dozenten, natürlich auch der Planer, eine große und sehr, sehr lebendige Diskussion um Stadt und um Öffentlichkeit und um Raum und Lebensräume, die ja nach Meinung aller verbessert werden müssen. Aber gleichzeitig fand ich die Aufmerksamkeit oder überhaupt die Wahrnehmung dieser Fragen in breiteren Schichten der Bevölkerung, die auch zahlenmäßig viel, viel mehr wiegen, fast inexistent.
Das ist ja vielleicht dann nicht ganz anders als hier, würde ich denken. Also das, was du gerade beschrieben hast, ist ja schon auch jetzt die Erwartungen an Stadt und die Bilder an Stadt sind ganz andere als das, was dann das reale Leben vielleicht ausmacht. Also das kann man sich ja auch in anderen Regionen unbedingt zum Thema Migration vorstellen. Und ein Fazit deiner Arbeit ist ja sowas, dass es eine Gleichzeitigkeit eben verschiedener Vorstellungen von Raum gibt und also ein Beleg anhand deiner Studie von Lefebvre's Theorie zu sagen, soziales Handeln bringt sozialen Raum hervor und verändertes soziales Handeln verändert auch den Raum. Und wenn du gerade sagst, die Art und Weise, wie Stadt verändert werden kann oder was für eine Funktion Stadt hat, was es für ein Stadt-Land-Gefälle gibt, welche Rolle die Peripherie spielt im Denken von Stadtplanung. Da hattest du im vergangenen Jahr, als ich dich traf, gesagt, dass es auch in Bangladesch oder in und um Dhaka verschiedene Gruppen gäbe, die auch das Recht auf Stadt, was ja auch ein von Lefebvre geprägter Begriff ist, reklamieren würden. Insofern hatte ich schon noch so im Hinterkopf, es gibt offensichtlich Initiativen, die auch sich um das Handeln und das sich Bewegen in der Stadt und in städtischen Strukturen und den Veränderungsmöglichkeiten, die darin liegen, Gedanken machen und entsprechend agieren. Würdest du dazu noch was sagen können?
Ja, man darf nicht vergessen, dass Bangladesch das Land ist, das die größte Dichte, also proportional, an NGOs hat. Wenn man einfach die Bevölkerung, die trotzdem sehr, sehr hoch ist, nimmt und die Zahl von NGOs, eingetragenen NGOs, und dazu gibt es natürlich auch viele nicht eingetragenen, stellt man fest, dass es die höchste Dichte von NGOs überhaupt gibt, auch im Kontext von Entwicklungsländern. Das heißt, es gibt einerseits Potenzial für eine unheimlich lebendige, differente Zivilgesellschaft. Also, oder wenn wir einfach mit westlichen Begriffen darüber sprechen wollen. Und andererseits sind die NGOs in ihrer Struktur, in ihrer Orientierung, in den sozusagen in den Zielvorstellungen nicht unbedingt so nah an der Bevölkerung, sondern sie richten sich einfach an entweder die UN-Zielvorstellungen oder überhaupt an westliche Zielvorstellungen, einfach deswegen, weil sie auf Sponsoren, auf die Finanzierungen angewiesen sind. Das heißt, man findet Programme von diesen NGOs, die genauso gut gelten könnten für irgendein anderes Land. Und insofern diese Reklamation von Land findet statt da, wo Gesellschaftsschichten aktiv werden, die sich an eben diese Wertvorstellungen orientieren und die überhaupt das Englisch mächtig sind und normalerweise auch studiert haben. Es gibt durchaus sehr gut, also das muss man sagen, es ist sehr gut, dass es überhaupt die gibt, die sind aber nicht mehrheitlich, beziehungsweise sie vertreten nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Ich selbst habe letztes Jahr 2 Monate in einem in Dhakas großen Slums gelebt. Ich wollte einfach diese Art von Arbeit vertiefen. Ich hatte schon dort gelebt mit derselben Familie im Rahmen von meiner Doktorarbeit. Und was ich fand in dem Vergleich zwischen 2005 und 2009 war, dass die Bereitschaft der Bewohner, die praktisch unter ständigem Vertreibungsdruck stehen, die Bereitschaft überhaupt aufzustehen und zu sagen, wir werden nicht von hier gehen, weil wir seit 25 Jahren hier uns angesiedelt haben, wir haben hier Strukturen aufgebaut, sie sind unsere und niemand hat das Recht, uns dieses Stück Stadt zu nehmen, weil wir das geformt, produziert, hervorgebracht haben, war gesunken. Also in 2005, mein erster Besuch, hatte mich einfach mit Hoffnung und mit Bewunderung gefühlt in Bezug auf die sehr kämpferische, aber jetzt nicht unbedingt nur kämpferische, einfach beschlossene Haltung, die ich vorgefunden hatte, als ich die Menschen angesprochen hatte auf diese Gefahr der Vertreibung. Und in 2009 hat sich schon der Gedanke der Illegalität vorgedrungen. Also ich wurde in Gesprächen in Bengali einfach daran erinnert, dass sie illegal sind. Also das Wort in Englisch war sozusagen, hatte sich vorgedrungen, natürlich auch vermitteln von NGOs oder von Forschern, von natürlich vielen anderen Leuten wie mir, die dort Interviews gemacht haben. Und plötzlich war Illegalität Thema. Illegalität, also das Wort für Illegalität gibt es auch in Bengali. Es ist nicht, dass sie nicht ein Wort auf Bengali hätten wählen können. Aber sie haben es einfach auf Englisch gesagt, weil sich bestimmte Repräsentationen eben auch da stark gemacht haben. Und das war innerhalb 5 Jahre. Das heißt, die Reklamation findet statt. Es findet natürlich auch in der Zivilgesellschaft eine sehr, sehr warme oder sogar heiße Debatte über, wer hat das Recht auf die Stadt, für wen soll diese Stadt wachsen und für wen soll diese Stadt gebaut werden. Also es gibt diese Diskussionen, die sind aber geführt nicht von den Gruppen, die sozusagen die Mehrheit sind in der Gesellschaft. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass diese Debatten falsch geführt werden oder auf die falschen Ziele sich einigen. Also man müsste einfach nur unterscheiden, wer sie führt.
Wir, ich gucke hier gerade auf die Uhr im Studio und sehe mit Erschrecken, dass unser Gespräch schon viel länger geworden ist, als ich eigentlich gedacht hätte. Insofern würde ich jetzt fast sagen, müssen wir jetzt zur letzten Frage schon kommen. Und zwar wäre das, weil in 7 Minuten hier die nächste Sendung auf Sendung geht. Und zwar wäre das nochmal mein Interesse, was für ein Fazit ziehst du aus deiner Arbeit, die du dort gemacht hast? Oder hast du die Arbeit zurückgefüttert, sag ich mal in Anführungsstrichen, an diejenigen, die du interviewt hast, und hat es Konsequenzen für das Handeln bzw. Produktion von Räumen in Dakar?
Fazit in weniger als 7 Minuten. Also
ich rufe sonst nächste Woche nochmal an.
Okay. Ich sollte lernen, kürzer zu reden. Als ich gearbeitet habe, als ich meine empirische Forschung gemacht habe, fanden Unruhen statt, und es musste ein Ausnahmezustand aufgerufen werden. Und für 2 Jahre herrschte dann zwischen 2007 und Ende 2009 2006 bis Ende 2008 eine Caretaker Government, eine Übergangsregierung oder Interimsregierung, die Ausnahme Macht hatte. Also die war praktisch die juristische, das juristische war ausgesetzt, und sie durften viel mehr machen als eine normale Regierung. Und als erstes hat man einfach alle Markt Leute, also alle Verkäufer um den Markt herum, verdrängt oder vertrieben, die nicht sozusagen eine Genehmigung hatten. Und der Grund war, dass sie natürlich die Bürgersteige und auch teilweise die Straßen besetzt haben und damit den Verkehr erschwert haben. Darauf hat sich eine Widerstandsbewegung gebildet, und zwar nicht nur von den Marktleute und den Straßenverkäufer, die organisiert sind, auch in einer Gewerkschaft, sondern vor allem und am lautesten von den Bewohnern in der Gegend. Und das sind eigentlich schon bürgerliche Bewohner, also die Ecke ist einfach auch ein aufsteigendes Quartier in der Stadt, die einfach gesagt haben, ja, wenn es die nicht gibt, wo sollen wir einfach einkaufen gehen? Beziehungsweise, wo sollen wir die Vielfalt des Angebotes haben? Also man unterhält sich immer, oder beziehungsweise man muss immer ein bisschen aushandeln, welchen Preis man kriegt bei jedem Händler. Und wenn es weniger Händler gibt, dann hat man es einfach schwerer. Darauf musste die Regierung reagieren, und sie hat dann eine Art von autorisierten informelle Märkte an bestimmten Orten wiederhergestellt. Das heißt, die Stadt hat in dem Moment Land, das in dem eigenen Eigentum war, zur Verfügung gestellt für die illegalen Straßenverkäufe, damit die Bewohner sozusagen ihre Vielfalt bei dem Markt oder bei dem täglichen Einkaufen hatten. Und da würde ich sagen, gibt es ein Beispiel dessen, was Räume produziert. Räume oder Raum wird produziert nicht nur von Wünschen der Kontrolle oder der Planbarkeit oder in diesem Falle auch von der Sicherung eines guten Verkehrs, sondern auch von den Menschen, die darauf handeln und die sehen, das brauchen wir. Und in dem Moment, in dem nicht nur die Gewerkschaft, sondern auch die Bewohner sich geeint haben und gesagt haben, das muss gewährleistet werden, wir müssen die Straßenverkäufer hier irgendwo unterbringen, war es möglich, Räume zu produzieren, die voll auch die Ausnahme waren, aber die eben funktioniert haben für 2 Jahre. Und das hat natürlich den Verkehrsstress erleichtert. Es hat für die Straßenverkäufer natürlich auch bedeutet, dass sie für 2 Jahre nicht mehr die, sagen wir, informellen Gebühren bezahlen mussten an die Polizisten, die sie bestechen mussten, um innerhalb des Marktes verkaufen zu können, trotz der Nichtgenehmigung. Und die Bewohner hatten plötzlich diese Straßenverkäufer nicht nur um den Markt herum, sondern an vielen anderen Orten, was natürlich auch die Mobilität oder die Zugänglichkeit, die Erreichbarkeit erleichtert hat. Also da würde ich sagen, kommen alle Faktoren zusammen und wir sehen, oder also für mich war es ein Beispiel davon, was bedeutet Produktion des Raumes durch Handeln und was es bedeutet, sich Raum anzuschauen, nicht als gegeben, sondern als in der Zeit oder in zeitlichen Prozessen hervorgebracht. Und ich glaube, also ich bin weiterhin aktiv als also in meiner Forschung in Bangladesch und Westbengalen jetzt auch. Und das heißt, dass ich regelmäßig zurückfliege und meine Daten, meine Forschung, meine Fragen vor allem austausche. Die Arbeit wird gerade auch für den lokalen Markt veröffentlicht, aufbereitet, damit sie veröffentlicht werden kann. Und ich unterrichte. Das heißt, es gibt auch eine Rückkopplung dessen, was ich da erfahren habe. Manchmal mit Kritik oder beziehungsweise mit Erweiterungen oder Vorschläge weiterzugehen, aber normalerweise auch mit einem gegenseitigen Lernen.